Okay. Ich muss mich selbst ein bisschen aufheitern, weil es nicht so ganz einfach heute. Ich glaube, ihr Lieben, die meisten von uns haben sicher erfahren, dass Marion, unsere Marion Rumpf, am vergangenen Dienstag zum Herrn gegangen ist. Am Dienstag früh war es. Mittwoch früh. Von Dienstag auf Mittwoch, genau. Definitiv zu jung. Und nach einem jahrelangen gesundheitlichen Kampf auch nicht so, wie man es sich wünschen würde. Viele Jahre tapfer gekämpft. Und das einzig Tröstliche an all dem war jetzt, dass es kein wirklich hinausgezogenes, schweres Leiden war, wo er sagen musste, sie hat wirklich unglaublich gelitten, Wochen oder Monate lang. Es ging denn trotz allem in all dem relativ schnell. Aber unser Beileid und unsere Danken sind natürlich auch mit Helge, mit der ganzen Familie, mit den Angehörigen. Und das ist so irreal, oder? Das ist irgendwie total irreal. Marion ist nicht mehr hier. Sie war ein Urgestein dieser Gemeinde. Wie Marion und Helge, so viele Jahre. Ich dachte drüber nach, an eine Konferenz, die wir hatten. In Amsterdam vor vielen Jahren. Das war das erste Mal, wo ich Marion so ein bisschen näher kennengelernt hatte. Und ich dachte damals, was für eine tolle Frau. Und alle diese Kanten, wir werden sie vermissen. Und soweit wir Trost spenden können, wollen wir das auch tun. Helge plant eine Trauerfeier, wo wir auch als Gemeinde nochmal Abschied nehmen können. Und wir werden euch mit Sicherheit rechtzeitig einen Termin bekannt geben, eine Trauerfeier, wo wir einfach nochmal ein tiefes Gedenken auch haben an Marion. Jedenfalls aus dem aktuellen Anlass habe ich auf dem Herzen, heute einige Gedanken über den Tod zu teilen. Also ich wollte jetzt nicht mit meiner Predigtserie einfach so drüber weggehen und weitermachen, sondern einige Gedanken über den Tod teilen, das, wovon das Wort Gottes spricht und sagt, es ist der letzte Feind, mit dem wir einmal zu tun haben werden. Das Wort Gottes bezeichnet den Tod als den letzten Feind. Und in 1. Korinther lesen wir, das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Sehe, ich sage euch aber ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich, in einem Augenblick, das griechische Wort heißt Atomos hier, in einem Atomos werden wir verwandelt werden, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Soweit eine der größten Verheißungen, die wir im Neuen Testament finden können. Ich sage mal, das Thema Tod ist im ersten Moment nicht das chilligste Thema. Und ich kann mich gut erinnern, wir hatten vor einigen Jahren mal ein Seminar über das Thema Midlife-Krise. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch dran. Ein Gemeindeseminar über das Thema Midlife-Krise. Und ich sollte dazu einen Workshop ausarbeiten mit dem Untertitel, wie stelle ich mich meiner Sterblichkeit, den eigenen Tod umarmen beginnen. Das war mein Thema. Ich habe mich gut vorbereitet, intensiv vorbereitet. Und was meint ihr, wie viele Leute kamen zu meinem Workshop? 2 Leute waren da. Das spricht Bände. Denn sich mit dem eigenen Tod auseinandersetzen, fällt am Ende des Tages niemandem wirklich so leicht. Und auch als Christ, man geht dem Ding gerne aus dem Weg, auch als Christ ist es nicht etwas, was man auf die leichte Schulter nimmt. Und dieser Tod wird in der Bibel nicht umsonst und ohne Grund als der letzte Feind bezeichnet. Menschen, die nicht an Gott glauben. Ich meine, guck dir an, was Leute alles tun. Vor ein paar Tagen habe ich gelesen, das ist eine Start-up-Firma, die sich mit dem Gehirn beschäftigt. Die amputieren dir dein Gehirn und wollen sie irgendwie einfrieren. Und in einer fernen Zukunft wird man dann Gehirn reanimieren können und darauf hoffen Leute. Egal in welchem Körper sie aufwachen, da könnte im Struppi sein, dein Hirn ist da drin und sie leben. Das ist absurd. Leute lassen sich für viel Geld einfrieren, aber da können sich gerne Leute ihre Gebeine in flüssigem Stickstoff einlagern lassen, in der Hoffnung, dass in ferner Zukunft diese Technik sie wieder zum Leben wecken könnte. An Hebräer 9 wird dennoch keiner vorbeikommen. Da steht, das ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und das, was dich ausmacht, dein wahres Ich, dein Geist, deine Seele, deine eigene die Persönlichkeit, kannst du mir ruhig glauben, die lässt sich nicht einfrieren. Und was die Gebeine, Gott wird deine steifgefrorenen Gebeine auch aus dem Stickstoff holen, wenn es soweit ist, glaub's mir. Gottes Wort erinnert uns an vielen Stellen eindringlich daran, wie vergänglich wir sind. Psalm 90 mahnt uns, so lehre uns denn Herr zu zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Und darüber habe ich ja hier und da schon mal gepredigt, aber irgendwie ist es dann doch noch mal was anderes. Es ist auch eine Sache des zunehmenden Alters, zu begreifen, was das wirklich bedeutet. Ich sag mal, mit 25 oder 30, selbst mit 35 Lenzen, redest du ja noch recht entspannt und mit lockeren Sprüchen über den Tod. Und dann ist das Leben halt, wie der Bernd Druschel immer zu sagen pflegt, das Leben ist ein recht kurzes Unternehmen mit 100% tödlichem Ausgang. Man hat zu seiner lockeren Sprüche da noch drauf. Man weiß, dass es ihn gibt, aber er ist eben abstrakt und es ist noch so weit weg. Und wenn man jünger ist, ist es ja auch so. Gott sei Dank, es ist ja noch weit, weit weg. Jetzt will man ja erstmal leben. Jetzt will man das Leben erstmal genießen. Ich habe gelesen, es gibt angeblich etwa 25.000 Morde im Jahr im deutschen Fernsehen. Es wird gemordet, meine Damen und Herren. Kein Tag, kaum ein Blockbuster, kein Tatort, wo nicht Blut fließt und gestorben wird. Aber meine Erfahrung ist die, dass die reale Auseinandersetzung mit dem Tod den meisten Menschen gerade in unserer westlichen Gesellschaft von Jahrzehnt zu Jahrzehnt schwerer fällt. In früheren Generationen und auch in anderen Kulturen ist der Tod bis heute wesentlich greifbarer. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Schrecken des Krieges, wo man damit hautnah konfrontiert wird. Aber früher war es auch so, man wurde, was den natürlichen Tod angeht, es wurde realer und greifbarer gestorben. Und es war das Normalste der Welt, im Kreis der Familie, im Beisein von Angehörigen und Freunden, sein Leben zu beenden. Und ich erinnere mich, ich war vielleicht 4 Jahre alt, als bei uns in der Straße, ich bin in Steinheim geboren, dann ist die Familie nach Jürgesheim gezogen, da lebten wir einige Jahre, sind dann wieder nach Steinheim zurück. Ich weiß noch, in der Zeit, wo wir in Jürgesheim gewohnt haben, wo in der Mühlstraße, jetzt fällt mir sogar die 46, jetzt fällt mir sogar die Hausnummer noch ein. Ein paar Häuser weiter, wir waren so eine Kinderclique, die haben ja den ganzen Tag miteinander verbracht, Fußball gespielt und Rollschuhe und was weiß ich. Ich weiß noch, dass einer meiner kleinen Freunde damals kam und sagt, du, mein Opa ist gestorben. Willst du ihn mal sehen? So, warum nicht? Du bist vielleicht 4 Jahre alt. Und da bin ich rüber zur Nachbarschaft und da lag der Opa in seinem Ehebett und ganz normal, als ob er schlafen würde. Und wir standen so als Kids dabei und haben uns das angeguckt. So sieht jemand aus, wenn er gestorben ist. Nur ja gut, das war alles so normal. Samstags morgens hat mein Vater noch 2 Hühner aus dem Hühnerstall geholt früher und da wurde der Kopf abgehakt und das war alles normal. Heute ist alles anders. Und heute stirbt auch nur noch etwa jeder 5. zu Hause in seiner gewohnten Umgebung, habe ich gelesen. Auch Marion ist in der Palliativstation des St. Vinzenz Krankenhaus verstorben. Und sie hatte am Ende auch intensive Betreuung nötig. Das war zu Hause nicht mehr zu stemmen. Und ich denke, wenn ich je jemanden erlebt habe, der an seine Grenzen gegangen ist, dann war es Helge. Seine Liebe zu seiner Frau ist beispielslos. Ich sag's euch. Also wenn er schon zugestimmt hat, dass sie am Ende in ein Krankenhaus kommt, dann war das eben wirklich der letzte Ausweg. Aber generell vollzieht sich das Sterben zunehmend in Altersheimen, in Hospizen, in sterilen Krankenhäusern. Und man darf davon ausgehen, nicht wenige Angehörige sind da böse drum. froh, wenn sie nicht so hautnah mit dabei sind. Es ist ein Verdrängen. Man geht dem Tod, soweit es irgend geht, aus dem Weg. Weil eine direkte Konfrontation unweigerlich und unangenehm auch an die eigene Vergänglichkeit erinnert. Und das ging mir früher ja selbst auch nicht anders. Was meine Auseinandersetzung mit dem Thema verändert hat, na, das war mit Sicherheit der Vollzeiteinstieg in den pastoralen Dienst. Bis 2002 war ich als Unternehmer tätig und alles, was mit Gemeinde zu tun hat, war ja immer ehrenamtlich. Und es gab eine Menge Dinge, die ich nicht zu tun brauchte. Und dann habe ich die Gemeinde als leitender Pastor Vollzeit übernommen und eben auch mit allem, was so dazugehört. Also Hochzeiten, Beerdigungen, besondere Amtshandlungen. Und ich weiß noch, als die erste Beerdigung anstand, ich hatte keinen blassen Schimmer, weil das habe ich einfach nie gelernt gehabt. Das war so eine gewisse Vorstellung davon. Aber ich weiß noch, dass ich hier unseren Hanno Sommerkamp von den Baptisten angerufen habe. Ich sage, Hanno, du musst mir helfen. Ich habe eine Beerdigung diese Woche. Was ist zu beachten? Oh, sagt er, geh ins Internet. Da gibt es bestimmt jede Menge Seiten über Kasualien. Diese Kasuare kannte ich. Kasualien. Hat schon nie gehört vorher. Das sind diese besonderen Amtshandlungen. Wie gestalte ich eine Beerdigung? Was ist bei einer Hochzeit zu beachten? Eine Hochzeit war ja irgendwie okay. Aber mir graute schon damals irgendwie so ein bisschen vor der ersten Beerdigung. Nicht nur die Prozedur an sich, die Liturgie oder die Predigt. Es war besonders die Frage, wie könnte ich bei einer Beerdigung Menschen glaubhaft und authentisch Trost und Zuversicht zusprechen? Ich selbst, Christ, hatte nie den geringsten Zweifel an der Auferstehung. Und dennoch löste der Gedanke an das Sterben auch bei mir irgendwo ein ziemliches Unbehagen aus. Und das Ganze kam auch irgendwie zum richtigen Zeitpunkt zusammen. Mit 30, 35 hätte ich wohl einfach cool und souverän die Stimme erhoben und gesagt, also liebe Angehörige, wir nehmen heute Abschied von so und so, lassen Sie uns zurückblicken auf ein erfülltes und gutes Leben des Verstorbenen. Aber inzwischen war ich 45, kein Teenager mehr. Und die Aussage eines Zurückblickens auf ein erfülltes Leben hatte da schon irgendwie eine völlig neue Bedeutung bekommen. Und meine zwei persönlichen Fragen waren, was macht mich am Tod so nervös? Und zweitens, auf was könnte ich einmal zurückblicken? Den meisten von uns geht's ja wie Woody Allen. Der hat mal gesagt, ich habe absolut keine Angst vor dem Tod. Ich möchte nur möglichst nicht dabei sein, wenn es passiert. Im Grunde war die Lösung die gleiche für mich, die wohl auch jeder Psychologe empfehlen würde. Das ist die direkte Konfrontation, sich direkt damit auseinanderzusetzen, den Dingen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sich diesen Fragen zu stellen. Weil wir kommen nicht rum, das ist schon wahr. Das Leben ist eine nicht allzu lange Angelegenheit mit 100% tödlichem Ausgang. 7 Milliarden leben jetzt auf diesem Planeten, 7,4 Milliarden Menschen. Und sollte Jesus nicht früher zurückkommen, wird jeder dieser 7,4 Milliarden Menschen irgendwann sein Leben hier auf natürlichem Weg beenden. Und man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Also habe ich das getan zu meiner Frage 1. Ich nahm mir die Zeit, darüber nachzudenken. Was macht mich da alles so nervös daran? Aber was ich zum einen festgestellt hatte, es war gar nicht so sehr der Tod an sich, der mich beunruhigte, sondern vielmehr der Gedanken an einen von Leiden und Schmerzen begleiteten Tod. Und wir haben einige Leute ja schon erlebt im Laufe der Jahre, wo es sehr schwer war. Es war auch die Angst, ein Pflegefall zu werden, Angehörigen zur Last zu fallen, selbst hilflos und anderen ausgeliefert zu sein. Ein Hinziehen im Krankenhaus, wo sich in der Zeit, in der wir heute leben, Menschen nur noch unter der Vorgabe einer Stoppuhr mit dir befassen können. Die haben 30, 40 Sekunden für dies und 2 Minuten für das und das. Du liegst da im Krankenhaus, dein Leben hängt am seidenen Faden und kein angenehmer Gedanke. Auch als so ein Pflegefall seine Würde zu verlieren. Aber es tat mir dennoch gut, mich damit auseinanderzusetzen. Und keine Frage, hier hat mir mein Glaube enorm geholfen. Es gibt 3 existenzielle Fragen im Leben. Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Und wo gehe ich hin? Und weder Wissenschaft noch Philosophie und schon gar nicht irgendwelche Stammtischweisheiten, nichts als der Glaube kann diese Fragen befriedigend beantworten. Und ich möchte da wirklich und wahrlich mit niemandem tauschen, der dem Tod nahe kommt ohne Hoffnung auf ein Leben danach, ohne Hoffnung auf eine Auferstehung. Man trifft ja immer wieder Leute, die sagen, ach Gott, hör mal auf mit all dem Blödsinn und dies und das und jenes. Aber es gibt ja ein altes Sprichwort, das sagt, in einem brennenden Flugzeug sitzt kein Atheist mehr. Und ich weiß noch, ich habe mich mit älteren Leuten unterhalten, die im Krieg waren. Und er sagt, da waren so viele, die eine große Klappe hatten. Ja, wir werden es dem Russen zeigen und wir werden dies, das und jenes und wir haben keine Angst vom Tod und was weiß ich. Er sagt, als zum ersten Mal Kugeln gepfiffen sind. Mein Opa sagte das. Was meinst du, was da los war, wie die ersten Kugeln gepfiffen sind um die Ohren? Du hast es an dir vorbeipfeifen hören. Was da gebetet wurde, kann er sich nicht vorstellen. Wie dem auch sei, das ist, ich weiß noch, schon eine Weile her, aber ich erinnere mich bis heute an die Tagesschau vom 5. Januar 2000. Und da hieß es abends in der Tagesschau, und nach langer und schwerer Krankheit ist im Alter von 52 Jahren der beliebte Schauspieler Dieter Krebs gestorben. Und den habe ich auch gemocht. Weiß nicht, wer den noch kennt von euch. Komiker. Mit 52 Jahren Dieter Krebs nach langer, schwerer Krankheit. Mit 30 geht dir das vielleicht noch nicht so nah, aber so mit 40, 45, da wird auf einmal selbstbewusst, wie schnell alles vorbeigeht. Und ich dachte damals, da war ja kaum älter wie ich. Und dann hatte ich einen Schwiegervater gehabt, der immer diesen Spruch hatte, weißt du was, ich sehe schon, die Einschläge kommen näher. Auch nicht so hilfreich. Der Schock der Erkenntnis, dass die biologische Uhr abwärts zählt, dass plötzlich die Zeit schneller läuft, dass die Tage auf einmal gefühlte 50% schneller vergehen, da kommt dann irgendwo doch alles geballt einem auf einmal hoch. Und ich sag's nochmal, ganz besonders, wenn man Jesus nicht kennt, stelle ich mir vor, wie extrem das unter die Haut geht. Du kennst Jesus nicht und du hängst an diesem einen Leben, das du dir ausmalst. Und dann kommen die ganzen Gedanken hoch. Was hast du dir als junger Mensch vielleicht alles für tolle Ziele gesteckt? Und was hast du davon erreicht? Was wolltest du erreichen und was hast du erreicht? Irgendwann realisierst du, wie wenig davon wirklich sich umgesetzt hat. Wo du dich fragst, habe ich wirklich auch nur annähernd eine Traumehe geführt? Habe ich überhaupt die richtige Frau geheiratet? Sind meine Kinder so geworden, wie ich es mir gewünscht habe? Habe ich wirklich Karriere gemacht? Was habe ich erreicht? Was ist mit mir selbst? Was ist im Laufe der Jahre aus meinen Interessen und meinen Hobbys geworden? Was ist aus meinen Träumen geworden? Und du guckst in den Spiegel, früher Sixpack, jetzt Airbag. Du guckst aus dem Fenster, langweiliges Auto, langweilige Wohnung. 30 Jahre verheiratet, verstehst immer noch kein Wort von deiner Frau. Und auf einmal ist dir klar, die besten Tage sind gelaufen, die Uhr tickt. Und da bricht selbst bei Christen manchmal Panik aus. Retten, was zu retten ist. Anzeige im Internet, verkaufe Fiat Punto, suche Harley Fatboy. Erfahrener Monteur, sucht Job in Borneo. Tausche 40-Jährige gegen 22-Jährige. Aber der wahre Kern der ganzen Sache ist in aller Regel nichts anderes als die Angst vom Tod, die Furcht, dass damit alles vorbei ist, dass alle Träume, alle verpassten Gelegenheiten, alle Ziele unwiederbringlich dahin sind. Und kein Wunder fallen so viele Menschen in eine Torschlusspanik. Und kein Wunder ist diese Midlife-Crisis eine sehr reale Sache. Wie intensiv sich das in der Praxis auch immer auswirken mag. Ich war jedenfalls froh damals, dass meine erste Beerdigung eine relativ, ich sag mal, angenehme Erfahrung war. Und die erste Person, die ich damals beerdigt habe, war Erich Bialy, wer ihn noch kennt. Das ist Vater von Gerhard Bialy, der Herausgeber vom Charisma-Magazin. Und ich habe Erich schon eine Weile gekannt. Ein tiefgläubiger Mann mit einem unerschütterlichen Glauben und Vertrauen zu Gott. Erst ist seine Frau gestorben und dann später, als ich Pastor wurde, ging es bei ihm auch so langsam zu Ende. Und immer, wenn ich ihn dann besucht habe, ich sage, Erich, wie geht's dir? Och, Manfred, mir geht's blendend. Es geht heimwärts, Bruder, es geht heimwärts. Und ich habe damals immer gedacht, Herr, bei allem Respekt, so möchte ich auch mal irgendwann auf dich zugehen. Es geht heimwärts, Bruder. Oh ja, ja, das war alles entspannt, völlig relaxed. Das war meine erste Beerdigung und das hat es natürlich auch so einfach gemacht, jemanden zu Grabe zu tragen. Auch wie Marion, dennoch in all dem, wo du weißt, Wir werden uns wiedersehen. Man weiß, wo man hingeht. Eine Weile später hatte ich dann mein erstes Urnenbegräbnis. Und das war auch ein besonderes Happening für mich. Ich weiß nicht, dass ich auf dem Friedhof war, und als Pastor hatte ich auch die Gelegenheit und das Vorrecht, schon früher in die Kapelle und den Andachtsraum dort auf dem Friedhof zu gehen. Und dann hat mich der Friedhofswärter da reingelassen und dann war ich da eine ganze Weile, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, alleine mit dieser Urne. Und ich saß so da, dann, ja, Urne, ich weiß auch nicht, früher, ich weiß nicht. So ein Erlebnis hatte ich vorher noch nie gehabt. Da saß ich so da und habe meine Unterlagen und das, was mir die Angehörigen alles erzählt hatten über das Leben dieser Person, den Lebenslauf in der Hand, und da 1,50 Meter von mir steht diese Urne. Das waren über 6 Jahrzehnte Leben, Kindheit, Jugend, Ehe, Vaterschaft, Beruf, Liebe und Enttäuschungen, Hoffnung und Freude und Schmerz, Siege und Niederlagen. Was für ein merkwürdiges Gefühl. All das, was übrig bleibt, war ein Behälter mit einer Handvoll Asche. Alles, was von diesen Menschen noch übrig war. An dieser Stelle übrigens, ich war auch als Pastor hier immer wieder gefragt, ja, Sargbegräbnis, macht dir keinen Kopf. Spielt keine Rolle. Deine Atome sind immer noch da. Gott hat kein Problem damit, aus deiner Asche wieder was zu formen. Es ist null Problem für ihn. Und wie viele Christen sind im Laufe der Jahrhunderte auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden? Und da war auch nur Asche übrig. Also macht euch darüber nicht so den Kopf. Das, was du bist, der du wirklich bist, ist nicht in der Asche und es ist am Ende nicht unten im Grab. Das, was du bist, ist bei Gott. Jedenfalls, ich saß so da und die Urne guckt mich da an. Alles, was von den Menschen noch übrig war. Dann habe ich mich auf die Andacht konzentriert. Liebe Angehörige, wir nehmen heute Abschied von so und so. Lassen Sie uns zurückblicken auf das Leben. Und wieder kam dieser Gedanke, auf was werden andere zurückblicken, wenn meine Tage einmal gezählt sind? Was werde ich mal hinterlassen? Wann immer es sein wird. Irgendwann ist auch meine Zeit hier zu Ende. Und ich weiß, dass ich bei Gott sein werde. Ich weiß auch, dass ich einmal dort angekommen bin. Nie und nimmer den Wunsch haben werde, auch nur eine Sekunde zurück auf diese Erde zu kommen. Das ist eine ganz tolle Geschichte mit Lazarus, als er gestorben ist und 3 Tage tot ist. Und Jesus kommt hin und Maria und Martha und sie sind alle aufgelöst und Jesus betet, der Stein geht weg und Lazarus kommt raus und ist noch eingebunden in die Leichentücher. Und ich dachte so, der wird gedacht haben, was seid ihr noch bei Sinn? Es ging mir so gut die 3 Tage schon. Wir wissen es nicht. Jedenfalls, ich weiß auch nicht, wenn meine Zeit hier zu Ende geht und ich hoffe, dass nicht eines Tages eine 16-jährige Praktikantin in einem Krankenhaus mich trockenlegen muss. Das wäre nicht so prickelnd. Aber selbst wenn, Dietrich Bonhoeffer hat 1944 in einem Gestapo-Gefängnis diese berühmten Verse geschrieben, du kannst niemals tiefer fallen als in die Hand Gottes. Ich weiß, ich habe ewiges Leben. Und dieses Leben, das wir hier haben, die Bibel redet davon, dass der Menschen gesetzt ist, 70, 80 Jahre. Das ist ein Alter, von dem die Bibel spricht. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die sagen, wir müssen alle 120 werden. Die einzige Person, die 120 wurde, war Moses. Aber das ist nicht die Regel in der Bibel. 70, 80 Jahre ist ein gutes Alter. Aber da, wo wir hingehen, ist 70, 80 Jahre so gering, dass es nicht mehr aufzuzeichnen ist. Wir reden von der Ewigkeit. Gott hat ein Universum gegründet da draußen. Meine persönliche Überzeugung, da kann mich kein Mensch auf der Welt davon abbringen. Die haben ja neulich irgendwo festgestellt, die reden ja ständig von Exoplaneten, ob es noch Planeten gibt, wo es Leben gibt. Und jetzt angeblich haben sie herausgefunden, es gibt nicht einen, es gibt Milliarden Exoplaneten. Und ich denke, das ist doch logisch, das ist mein Erbe. Das, was Gott denen bereitet hat, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet. Das ist unser wahres Erbe. Wir werden viel Zeit und viel Platz haben. Anderes Thema. Unsere Heimat ist die Ewigkeit bei Gott. Ich weiß nicht, wie das alles im Einzelnen aussehen wird. Aber was mir immer wieder Mut macht, sind die biblischen Zeugnisse. Zum Beispiel von Mose. Ich hatte mal eine kurze Krise gehabt, wo es um Ewigkeit ging und ewiges Leben und stimmt das eigentlich alles. Das war eine ganz, ganz verfahrene Situation. Und da ist das Wort Gottes wie ein Hammer, das alles zertrümmert, was ich aufrichten will dagegen. Und ich weiß noch, ich habe Hebräer 11 gelesen. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte vielmehr mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Und erhielt die Schmach Christi. Mose hat im Alten Testament zur pharaonischen damals schon eine Schau bekommen von Gott, wo das alles hingeht und hinführen wird zu Jesu Christi. Er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Und ich dachte, was immer Gott ihm als Belohnung gezeigt hatte, es war phänomenal genug, dass er auf einen möglichen Thron Ägyptens verzichtet hat. Und warum auch immer, das hat bei mir gezündet wie eine Granate. Und dann habe ich Paulus gelesen. Die Bibel berichtet, er war bis in den dritten Himmel entrückt. Er war irgendwo, wir kennen diese Stelle, wo er einmal gesteinigt wurde. Und man hat ihn von die Stadt geschleift. Die Juden, die Leute gesteinigt hatten, wussten, wenn jemand tot ist. Ich persönlich glaube, er war tatsächlich tot. Und was immer er da gesehen hat, wurde entrückt. Er sagt, ich habe unaussprechliche Dinge gesehen. Was immer er gesehen hat, er schreibt der Gemeinde der Philippa, der Inhalt meines Lebens, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Das, ich weiß nicht so recht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen, bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Aber so bleibe ich halt noch ein paar Tage wegen euch. Und wenn man liest die Briefe des Neuen Testaments, Paulus war ein nüchterner, ein kluger Mann. Gott hatte diesen Mann nicht aus Zufall erwählt. Er war ein nüchterner, kluger Mann und nach heutigem Stand aller Dinge ist ein Akademiker. Und wenn der schreibt, ich möchte lieber heute wie morgen im Himmel sein, dann nehme ich ihm das ab. Und so ging es mir. Das waren so ein paar Bibelverse, die in mir das Biest für immer beerdigt hatten, wo ich dachte, wow, das Beste kommt noch. Für mich bleiben zwei Gedanken. Der erste ist, Gott zu dienen, ihm treu zu bleiben, bis meine Zeit hier zu Ende ist. Und der zweite ist, was werden andere einmal davon gehabt haben, dass es mich gab? Was hinterlasse ich einmal? Wer wird sich in 10, 20 oder in 50 Jahren noch an mich erinnern? Und an was? Das ist ja nicht nur die Frage, dass sich Leute an dich erinnern. Wir erinnern uns alle noch an Adolf Hitler irgendwie, aber der sagt ja nicht viel über sein Leben. Aber eine meiner Lieblingsverse in diesem Zusammenhang ist ebenfalls eine Aussage des Apostel Paulus am Ende seines Lebens, wo er sagt, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Anfang letzten Jahres habe ich eine Predigtserie darüber gehalten. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Das war übrigens auch der Beerdigungsvers von Erich Bialy. Das war sein Vers. Ich habe das Ziel erreicht. Der gute Kampf gekämpft. Am Ende meines Lebens sagen zu können, ich war ein Segen für meine Frau, ich war ein Segen für meine Kinder, ich war ein Segen für andere Menschen, ich habe ihr Leben bereichert und nicht gestresst. Das ist doch ein Lebensziel und etwas, wofür es sich zu leben lohnt, oder? Sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, bringt zwangsläufig mit sich, dass man sein Leben auch bewusst erlebt. Und da war ich noch kein Pastor, das war so, ich denke mal so Mitte der 80er Jahre, hatte ich davon gehört, dass es im Odenwald, ich glaube Mittlechtern heißt es, jetzt fällt mir sogar der Name ein und mein Gedächtnis ist heute brillant, in Mittlechtern, vom BFP wurde das empfohlen, da gab es ein Altenheim. Und dieses Altenheim war gebaut worden von einer gewissen Schwester Elisabeth Schäffler. Jetzt mal die Frage, wer? Renate, noch jemand? 1, 2, 3, 4, 5, na, paar Hände erinnern sich noch. Elisabeth Schäffler, 80er Jahre, da war sie schon weit über 70. Und man hat so viel über diese Frau geredet. Und ich habe sie dann kennengelernt. Angezogen so in Nonnentracht, ich schätze 1,50 Meter, mehr war sie nicht. Und eine Frau des Glaubens, wie du sie selten erlebt hast. Mit, ich glaube, 65 Jahre war sie alt, als Gott zu ihr geredet hat und hat gesagt, du kaufst jetzt ein Grundstück und du wirst hier ein Altenheim bauen. Und sie hat mir die Story auch erzählt, was sie da erlebt hat und kein Geld gehabt hat. Und sagt, Gott, habe ich mich verhört? Und Gott sagt, bau mir dieses Altenheim. Ich werde für alles sorgen. Und sie sagte, als der erste große Bauabschnitt kam, sagte die Baufirma, die da war, die Erdarbeiten gemacht hat und betonieren und alles, der Chef kam zu ihr und sagt, Frau Schäffler, wir kennen Sie hier am Ort und wir wissen ja alle. Und es ist, aber ich habe da so ich bräuchte da schon einen gewissen Vorschuss, bevor der Beton kommt. Und sie, gar kein Problem. Und es waren ein paar tausend Euro, Mark, deutsche Mark damals noch. Und das hat sie mir erzählt. Das war Montag, wo der Bauherr da war. Freitag sollte betoniert werden. Sie hat kein Pfennig Geld. Also er ging auf die Knie und hat gebetet. Und am Freitag, als der Beton kam, hat sie dem Mann so ein bisschen Geld in die Hand gegeben. Das Geld war da. Es kam aus ganz Deutschland. Leute, von denen sie noch nie gehörte. Eine außergewöhnliche Frau. Und ich war ein, zwei, dreimal dort gewesen für zwei, drei Tage, um mich einfach zurückzuziehen. Das allererste Mal, als ich hinkam, war Abend schon, war dunkel, war im Herbst, kam dorthin, habe mein Auto auf dem Parkplatz abgestellt und bin da in dieses Altenheim da rein. Und in den Gängen überall brannte Licht, aber kein Mensch zu sehen, nirgends. Ich habe keinen gesehen. Die Türen aufgemacht, keiner da, vorne an der Rezeption, kein Mensch, nirgends. Und ich laufe so durch die Gänge und irgendwann komme ich zu einer Tür, mache die Tür auf und da sitzen da vielleicht 60, 70 Senioren. Und vorne am Podest sitzt die Schwester Schäffler auf dem Stuhl und sieht mich. Ach, hier kommt der Bruder Schwarzkopf. Wir haben uns schon die ganze Zeit gefragt, wo du bleibst. Und wir haben schon gebetet und alles. Komm nach vorne, du darfst doch gleich die Andacht hier machen. Und ich dachte, boah, ganz toll. Gut vorbereitet auf sowas. Und dann weiß ich aber noch, nach der Andacht später sind wir runter in den Speisesaal. Und wir saßen im Speisesaal und das Personal hat das Essen ausgeteilt und all diese Senioren da und haben Lieder gesungen. Und die Schwester Schäffler hat auf einer, ich weiß nicht, was es war, so ein Instrument habe ich bis heute nie wieder gesehen, sah aus wie so eine Geige mit drei Saiten, hat da irgendwas gezupft und als das Essen ausgeteilt war, betete sie. Und es gibt so wenige Gebete, an die ich mich bis heute erinnere, aber das war eins davon. Das ging durch Mark und Bein. Das war sinngemäß, lieber Herr Jesus, wir danken dir für diesen heutigen Tag. Wir danken dir heute Abend für alles, mit das du uns beschenkt hast, für jede Stunde Gesundheit. Und Herr, dieser Tag ist dahin, mit allen Chancen, mit allen Möglichkeiten, mit all den Dingen, die du vorbereitet hattest für uns. Und daran wollen wir denken, auch wenn wir in den morgigen Tag gehen. Dass jeder Tag so einmalig ist. Das ging mir damals unter die Hand, das habe ich bis heute nicht mehr vergessen. Lehre uns, Herr, zu zählen unsere Tage. Das Wichtigste von all dem ist, dass ich eines Tages vor meinem Erlöser stehen werde und ich werde mich freuen, ihn zu sehen. Und er wird sich freuen, mich zu sehen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das war eines der alten Lieder, die wir früher gesungen haben, der hatte diese Zeile, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Meine Frau erinnert sich noch. Ich glaube sogar, das Lied hieß so. Summelt immer noch im Kopf, die alten Hymnen. Alle Hoffnung, die wir auf ein ewiges Leben haben, alle Zuversicht, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, verdanken wir Jesus. Im 1. Thessalonicher 5 lesen wir, lasst uns Glaube und Liebe als Panzer anlegen und die Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Gericht verfallen, sondern dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet werden. Er, unser Herr, ist für uns gestorben. Dann werden wir zusammen mit ihm leben. Das gilt für uns alle, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt, oder ob wir schon vorher gestorben sind. So tröstet einander. Macht euch Mut und helft euch gegenseitig weiter, so wie ihr es ja auch schon tut. Für Hinterbliebene ist der Tod eines Menschen immer, keine Frage, immer mit Schmerz verbunden. Besonders wenn es auf tragische Weise eben auch passiert. Aber alles, was uns bleibt, ist zu tun, was Gottes Wort uns gerade gelehrt hat. Einander trösten und einander Mut machen. Denn in all dem Schmerz ist es ein realer Trost, dass wir wissen, dass Marion eine gläubige Frau war und dass sie jetzt beim Herrn ist. Und irgendwie alles Leid und alles Elend irgendwann ein Ende haben wird. Wenn die Bibel sagt, all das, was hier passiert, all das, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende an menschlichem Leid und Elend, all das ist nichts im Vergleich zu dem, was uns erwarten wird. Wir werden uns nicht mehr daran erinnern. Es ist wieder, wie die Bibel sagt, bei der Geburt einer Frau. Man bereitet sich vor und dann kommen die Schmerzen und die Wehen und was alles ist. Und ich habe ja ein paar Mal schon gesagt, Martina guckt jede Woche die Babystation und all das. Aber dann ist das Kind da. Und wir werden einmal in die Ewigkeit eingehen. Jesus wird uns begrüßen. Du wirst dich nicht mehr erinnern. Die Bibel sagt in der Offenbarung, Gott wird alle unsere Tränen abwischen und wir werden dieser Zeit irgendwann nicht mehr gedenken. Wir werden keinen Gedanken mehr daran verschwenden. Was für eine Hoffnung wir haben. Alles Leid wird ein Ende haben. Ich liebe 1. Korinther 15, da heißt es, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Und dann steht hier danach, und das streich ich irgendwann in deiner Bibel, danach, wenn Christus kommt, danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat und seine Herrschaft Gott dem Vater übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Es gibt ja inzwischen Lehrströmungen, die der Meinung sind, wir Christen werden so lange diese Welt verändern, bis wir alle Feinde Gottes zum Schemel seiner Füße gemacht haben. Und dann wird Jesus zurückkommen. Wenn das so wäre, müssten wir Menschen auch den Tod unter die Füße bekommen. Dann müssten wir auch den Tod besiegen. Denn er ist der letzte Feind, wie wir gerade gelesen haben. Ich kann der Theologie nicht folgen. Tod, Leid und Elend werden dann ein Ende finden, wenn Christus erscheint. Danach erst Christus, dann die zu ihm gehören, dann die, die noch am Leben sind, wenn er kommt. Danach, dann wird all das ein Ende finden. Aber eins können wir mit absoluter Sicherheit sagen. An diesem Tag sind wir heute 2000 Jahre näher dran, als Paulus es war. Und der hatte schon davon geredet, es könnte sein, dass zu seinen Lebzeiten Jesus noch zurückkommt. Wir haben diese Hoffnung. Es gibt keinen Grund auf der Welt, am Ende unseres Lebens auf dem Sterbebett zu liegen und Bertolt Brecht zu zitieren. Ich stehe hier selbst enttäuscht und sehbetroffen, den Vorhang zu, alle Fragen offen. Nicht wir. Nicht wir. Amen. Bei allem Schmerz, bei allem Mitleiden, das wir haben, bei allem Mitgefühl auch für Helge und für die Angehörigen. Was für eine Hoffnung wir haben dürfen. Wir sehen Marion wieder, du und ich. Party mit Jesus. Was sagt die Barbara? Amen, hat sie gesagt. Gut. Hey, kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Danke, Herr. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für deinen Heilsplan. Wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast, der den Tod besiegt hat. Wir wissen, dass er schon ein besiegter Feind ist. Dass es keinen Ausweg anders gibt. Wir danken dir, Jesus, dass du diese Hoffnung in unsere Herzen gelegt hast. Und dass auch wir einmal auferstehen werden. Zur Unvergänglichkeit. Herr, wir danken dir, dass wir als sterbliche Gefäße diese Hoffnung in uns tragen dürfen. Und Herr, ich bete, dass du all das auch versiegelst, was wir heute gehört haben, Herr. Dass es in unseren Herzen drin ist. Dass wir nicht von Traurigkeit übermannt werden, sondern am Ende immer trotz allem die Hoffnung in uns ist. Und die Zuversicht, eine Ewigkeit mit dir zu verbringen. Und alles Geschrei und alle Krankheit, alle Not und alles Elend wird ein Ende haben. Und du wirst in unserer Mitte sein, Herr. Und wie dein Wort sagt, wir werden nicht mal mehr eine Sonne brauchen. Du bist unser Licht. Du wirst dieses Universum ausfüllen mit Helligkeit. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen und dieser Gedanke mit Tod, Sterben, all das beunruhigt dich. Egal, was du heute gehört hast, es beunruhigt dich. Und du bist ja auch nicht hundertprozentig gewiss, was passieren würde, wenn dein Leben heute zu Ende ging. Ich möchte dich einladen, wir werden noch ein Lied zusammen singen und anschließend am Ende dieses Gottesdienstes haben wir hier vorne ein Gebetsteam. Ich lade dich ein, komm hier nach vorne. Öffne dein Herz, lass für dich beten. Lass Geschwister aus unserer Gemeinde, die sich auch die ganze Woche vorbereiten auf diesen Dienst, lass sie für dich beten, lass sie Hände auflegen. Du musst heute nicht mit Angst und Furcht nach Hause gehen. Du kannst heute Jesus Christus erleben. Er wird dein Leben verändern. Hoffnung, Zuversicht, Glaube, Power wird in dein Leben kommen. Ich weiß, von was ich rede. Nehmt es in Anspruch. Ready?